SRF 2 Kultur.
Sie hören Kontext. Vor 30 Jahren streikten in Großbritannien die Bergleute, um die staatliche Kohleindustrie zu erhalten. Die Bergleute verloren. Und damit hatte das gesiegt, was heute als neoliberaler Turbokapitalismus bezeichnet wird. Die Sendung von Michael Reitz blickt zurück auf ein Stück Wirtschaftsgeschichte, dessen Folgen uns noch immer angehen. Eine Übernahme des SWR.
Conference has decided that the National Union of Mine Workers shall organize a return to work on Tuesday.
In den Abendnachrichten von Sonntag, dem 3. März 1985, meldet die BBC, Arthur Scargill, Präsident der Bergarbeitergewerkschaft Großbritanniens, erklärt den Streik der organisierten Kumpel für beendet. Er dauerte ein Jahr und war der längste und gewalttätigste Arbeitskampf der britischen Industriegeschichte. Die Kumpel hatten die Demontage eines ganzen Industriezweiges, des Kohlebergbaus, verhindern wollen. Die konservative Premierministerin Margaret Thatcher dagegen wollte die meisten Zechen stilllegen lassen. Damit nahm sie die Verödung ganzer Regionen in Kauf, die vom Bergbau lebten. Und sie betrieb neoliberale Wirtschaftspolitik. Die vielen staatlichen Betriebe Großbritanniens sollten an private Investoren verkauft werden. Für die Bergleute endete der Streik in einem Desaster. Zehntausende Kumpel verloren ihre Arbeit, mehr als 100 gingen ins Gefängnis. Die National Union of Mine Workers, kurz NUM, mit 187.000 Mitgliedern, bislang die mächtigste und schlagkräftigste Gewerkschaft der britischen Inseln, lag im März 1985 am Boden. Ein traditionelles Bergarbeiterlied besingt die herbe Idylle in den Siedlungen nahe der Zechen. 1946 war die britische Kohleförderung verstaatlicht worden. Arbeitgeber der Kumpel war von nun an das National Coal Board, eine Behörde. Auch Eisenbahnen, Elektrizitätswerke und die Stahlindustrie standen unter staatlicher Regie. Die Stromerzeugung Großbritanniens basierte zu 80% auf Kohle, gefördert in Wales, in der südostenglischen Grafschaft Kent, in Schottland und vor allem in der nordenglischen Grafschaft Yorkshire.
If you know what a coal mine looks like, get a job in Britain's modern mining industry and get more out of life.
Ein Miner zu sein. So verhieß dieser Werbespot des National Coal Board aus den 70er Jahren, bedeutete hohen Lohn, einen sicheren Arbeitsplatz und ein mit öffentlichen Mitteln gefördertes Reihenhäuschen. Und es bedeutete auch, in einer Gemeinschaft zu leben, die wie Pech und Schwefel zusammenhielt. Wie keine andere Arbeitergruppe bildeten die Miners eine große solidarische Familie. Bergarbeiter waren das Vorzeigeobjekt des britischen Wohlfahrtsstaats. Das änderte sich 1970, als der konservative Edward Heath Premierminister wurde. Wie es zu diesem Bruch kam, beschreibt Brandon Evans, Politikprofessor an der nordenglischen Universität Huddersfield und Autor zahlreicher Bücher zur britischen Sozialgeschichte.
Edward Heath war ein gemäßigter Konservativer, der mit den Gewerkschaften zusammenarbeiten wollte. Und er hatte einen Horror steigenden Arbeitslosenzahlen. Aber 1972 starteten die Miners eine dreiste Kampagne für Lohnerhöhungen, die dazu führte, dass die Kohle knapp wurde und an vielen Abenden der Strom abgestellt werden musste und die Lichter ausgingen.
Auf dem Höhepunkt der Ölkrise 1973 forderten die Bergarbeiter erneut höhere Löhne. Doch diesmal war Heath nicht bereit nachzugeben. Unter dem Slogan »Wer regiert das Land?« schrieb er Neuwahlen aus, die mit einer verheerenden Niederlage seiner Partei, die Tories, endeten. Damit war Edward Heath von den Bergleuten gestürzt worden. Die Arbeiterpartei Labour stellte nun den Premierminister.
Von da an waren die Konservativen verärgert über die Bergarbeitergewerkschaft NUM und sie warteten auf eine Gelegenheit, sie auszuschalten.
An der sich verschärfenden Wirtschaftskrise ändert das jedoch nichts. Die Inflation stieg auf 17%, mehr als 3 Millionen Briten waren ohne Arbeit. Großbritannien nahm fast 4 Milliarden US-Dollar Kredit vom Internationalen Währungsfonds auf, mit der Auflage eines rigiden Sparkurses. Der Widerstand der Gewerkschaften gegen Sozialkürzungen und Steuererhöhungen war enorm und führte 1979 wiederum zu einem Regierungswechsel, dem wahrscheinlich folgenreichsten der britischen Nachkriegsgeschichte. Jetzt wird Margaret Thatcher Premierministerin, Wortführerin des rechten Flügels der Konservativen und bald mit dem Spitznamen Eiserne Lady belegt. Mit ihrer Amtsübernahme beginnt ein knallharter Kurs. Aufkündigung des Wohlfahrtsstaates und der Politik des sozialen Friedens.
We've lived through quite a long period now of increasing trade union power.
Wir haben seit Jahren mit einer ständig wachsenden Macht der Gewerkschaften gelebt. Und genauso lange leben wir mit ständig wachsender linker Militanz, die Gewerkschaften leitet. Oh ja, so ist es tatsächlich. Und unser Land weiß es.
Margaret Thatcher steht wirtschaftspolitisch für Neoliberalismus. Der Staat soll sich vollkommen aus dem Wirtschaftsleben zurückziehen. Das britische Gesundheits- und Erziehungswesen, ja sogar die Altersvorsorge und die Trinkwasserversorgung werden privaten Investoren geöffnet. Staatliche Betriebe werden an Unternehmer verkauft oder stillgelegt. Der freie Markt kann sich ohne jede staatliche Beschränkung austoben. Die Theorie des Neoliberalismus geht zurück auf die Wirtschaftswissenschaftler Milton Friedman und Friedrich von Hayek. In den USA wurde sie unter der Präsidentschaft Ronald Reagans seit Beginn der 80er Jahre zum Leitbild einer Politik, die alles dem Gedanken der Wirtschaftlichkeit unterordnet. Damit dieses Programm funktioniert, das ist den Neoliberalen klar, müssen die starken Gewerkschaften Großbritanniens entmachtet werden. Allen voran die streitlustige National Union of Mine Workers, die Edward Heath gestürzt hatte. Obwohl Moderate in der konservativen Partei davor warnen, sich ausgerechnet mit der NUM anzulegen, erarbeitet Margaret Thatcher mit ihrem Stab eine Strategie zur Zerschlagung der Gewerkschaften. Dabei geht sie ausgesprochen clever vor, meint Brandon Evans.
In 1981, the miners put forward another serious claim for a big pay increase.
1981 forderten die Miners erneut eine saftige Lohnerhöhung. Und zu jedermanns Erstaunen gab Margaret Thatcher den Forderungen nach. Aber das war nur Takt. Denn kurz darauf ernannte sie Nigel Lawson zum Energieminister und instruierte ihn, sich auf einen möglichen Bergarbeiterstreik vorzubereiten. Lawson legte im ganzen Land gewaltige Kohlevorräte an und er ließ Kernkraftwerke und andere Formen der Energieerzeugung massiv ausbauen.
Erst im Januar 2014, als bis dahin geheime Kabinettsprotokolle der Regierung Thatcher der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden, wird deutlich, was 1984 als Gerücht existierte. Der neoliberale Flügel der Konservativen hat die Auseinandersetzung mit den Bergarbeitern über Jahre hinweg wie einen Feldzug geplant. Die Polizei wird aufgerüstet. Spezialeinheiten, die in der Aufstandsbekämpfung im nordirischen Bürgerkrieg erfahren sind, werden in den Kohlerevieren stationiert. Gleichzeitig fordert Margaret Thatcher wortgewaltig höhere Tonnagezahlen in der Kohleförderung. Sie fährt eine Doppelstrategie aus Beschwichtigung und heimlicher Vorbereitung auf den kommenden Arbeitskampf. Bergmann Paul Simons erläutert ein weiteres Manöver.
Die Regierung ahnte, dass die Eisenbahner sich im Falle eines Streiks weigern würden, Kohle per Güterzug zu transportieren, was sie ja dann auch taten. Deshalb erleichterte sie den Erwerb von Lastwagenführerscheinen und den dazugehörigen Betriebserlaubnissen. Und so verfügte die Regierung bald über eine ganze Armee von gewerkschaftlich nicht organisierten Lkw-Fahrern, die bei Bedarf die Streikpostenlinien durchbrechen sollten.
Das Jahr 1983 beschert Margaret Thatcher eine überwältigende Wiederwahl. Grund dafür ist der gegen Argentinien gewonnene Falklandkrieg, in dem die Premierministerin sich kompromisslos gezeigt hatte. Der Weg ist nun endgültig frei für die Abwicklung der britischen Staatsbetriebe. Bereits 1980 hatte die Thatcher-Regierung den schottisch-amerikanischen Manager Ian McGregor damit beauftragt, die britische Stahlindustrie zu privatisieren. Er handelte sich den Spitznamen Mackie Messer ein, als er mehr als die Hälfte der Arbeitsplätze in der Stahlbranche wegrationalisierte. Deshalb muss es als besondere Provokation gelten, als die Premierministerin ihn im September 1983 zum Leiter der nationalen Kohlebehörde ernennt. Ian McGregor bleibt seinem Ruf treu und gibt sofort Vollgas. Auf einen Schlag werden 20 Zechen wegen angeblicher Unwirtschaftlichkeit geschlossen. Es kommt zu den ersten Tumulten.
Wir haben auf Mrs. Thatcher gehört, als sie sagte, wir wollen mehr Produktion in den Kohlegruben, mehr im ganzen Land. Das haben wir gemacht. Und jetzt sagt sie, zischt ab, wir haben viel zu viel Kohle im Land.
Als Ian McGregor am 6. März 1984 ankündigt, weitere 20 Gruben stillzulegen, platzt den Bergleuten der Kragen. In Windeseile kommt es im ganzen Land zu Arbeitsniederlegungen und zu Protestmärschen in den Bergarbeitersiedlungen. Und nicht nur die Bergleute gehen auf die Straße. Betty Cook, Mitbegründerin der Initiative Frauen gegen Zechenschließungen, erzählt, was Margaret Thatcher damals ganz offensichtlich überraschte.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Rolle der Arbeiterfrauen unterschätzt hat. Sie nannte sich selbst die Eiserne Lady, aber sie hatte hunderte eiserner Ladies im ganzen Land gegen sich und ihre Politik.
Selbst die Führung der NUM wird von der Heftigkeit der Proteste und der Kampfbereitschaft der Kumpel und ihrer Frauen überrascht. Nach einer Urabstimmung in der Grafschaft Yorkshire ruft NUM-Präsident Arthur Scargill den landesweiten Streik aus. Er soll 2 Tage später beginnen. In einem Pub in Sheffield erzählen Joe Henry und Paul Simons bei einem Bier von der Wut der Kumpel, die den offiziellen Beginn des Streiks nicht mehr abwarten wollten. Wie der damals 20-jährige Joe Henry nach einer Rede des NUM-Bezirksvorsitzenden in seinem Betrieb.
Ich war so wütend geworden bei der Rede. Oh Mann, einige von uns sagten, raus hier. Wir bilden sofort eine Streikpostenkette. Haben wir auch gemacht. Und prompt erschien irgendein Fuzzi von der Verwaltung, der in den Betrieb wollte. Ich sagte, stopp deine Karre, wir streiken. Du kommst hier nicht rein, hau ab. Aber er fuhr los. Ich sprang auf die Motorhaube. Er fuhr weiter, bremste plötzlich und ich machte einen Satz. Riss dabei den Scheibenwischer ab und warf ihn nach ihm. Daneben. Mann, war ich sauer. Ich war wirklich sauer.
I was crazy.
In den folgenden Tagen entschließen sich die meisten Landesverbände der NUM zum Streik. Brandon Evans weist jedoch auf einen folgenschweren Geburtsfehler des Streiks hin. Die NUM hat sich in ihn hineintreiben lassen.
Der Zeitpunkt war idiotisch gewählt. Es war eine miserable Taktik. Frühling und Sommer standen vor der Tür. Kohle wurde kaum gebraucht. Die Bergleute hatten wohl auch nicht gemerkt, dass die Regierung massenhaft Kohle hatte bunkern lassen, dass andere Energieressourcen bereitstanden und dass die Polizei aufgerüstet worden war für diese Art von Auseinandersetzungen.
Überall im Land blockieren Streikposten jetzt rund um die Uhr ihre Zechen. Sie signalisieren:
500 men sacked for refusing to ever cross a picket line.
Versuch niemals, eine Streikpostenkette zu durchbrechen. Doch Streikbrecher gibt es genug. Viele Menschen sind ohne Arbeit. Fast täglich kommt es zu blutigen Auseinandersetzungen mit der Polizei, die den Arbeitswilligen den Weg in die Gruben freiprügeln will. Die Regierung betont immer wieder, dass sie sich neutral verhält und es sich um einen Arbeitskampf handelt, nicht um eine politische Auseinandersetzung. Schließlich müssten veraltete Zechen aus Sicherheitsgründen geschlossen werden. Tatsächlich entsprechen viele Gruben nicht mehr modernen Standards. Allerdings wird in ihre Modernisierung auch nicht investiert. Man lässt sie absichtlich verrotten.
We are women, we are strong, we are fighting for our lives.
Barnsley, eine Kleinstadt in Yorkshire. Noch heute sitzt der NUM. Anne Scargill, Ex-Frau des NUM-Präsidenten, und Betty Cook singen mit brüchiger Stimme das einstige Kampflied der Bergarbeiterfrauen. Denn die spielen in dem Streik eine zentrale Rolle. Vor allem, als wegen der Dauer des Arbeitskampfes die Streikkasse leer ist und die Familien der Miners in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Die Women Against Pit Closures, Frauen gegen Zechenschließungen, werden bald zum Rückgrat des Streiks. Betty Cook erzählt:
Ich wusste, dass ein Streik kommen und dass er lang sein würde. Also beschloss ich, nicht zu Hause rumzuhängen, sondern mich einzumischen, wie viele andere Frauen auch. Es fing damit an, dass wir Suppenküchen organisierten, in denen streikende Bergleute und ihre Familien essen konnten. Irgendwann organisierten wir auch Demonstrationen, um Geld für unsere Kinder und Familien zu sammeln.
Zu Beginn des Streiks gehen die meisten Bergleute davon aus, dass die Regierung Thatcher genauso schnell aus dem Amt zu katapultieren sein würde wie einst Edward Heath. Doch bereits nach einigen Wochen stellt sich Ernüchterung ein. Der Ausstand zieht sich hin und die nationale Kohlebehörde ist weit davon entfernt, ihr Zechenschließungsprogramm zurückzunehmen. Zwar blockieren die Miners unermüdlich ihre Gruben, doch ein Rückschlag folgt dem nächsten. Die Region Nottingham in der gleichnamigen Grafschaft weigert sich, an dem Streik teilzunehmen. Das ist bitter, denn dort werden 20% der britischen Kohle gefördert. Als streikende Bergleute nach Nottingham ziehen wollen, um ihre Kollegen zu überzeugen, riegeln 8000 aus dem ganzen Land zusammengezogene Polizisten die Gegend kurzerhand ab. Solidaritätsstreiks, bislang eine wirksame Waffe in britischen Arbeitskämpfen, bleiben weitgehend aus. Oder ohne Wirkung. Zumal die Regierung im Eiltempo Anti-Gewerkschaftsgesetze durchpeitscht, die nicht nur solche Streiks verbieten, sondern auch das System der fliegenden Streikposten. Bergarbeiter, die einen Betrieb abriegeln, in dem sie nicht arbeiten. Da die NUM sich an diese Verbote nicht hält, werden aus ihrem Vermögen im Laufe des Jahres 1984 mehrere hunderttausend Pfund Sterling beschlagnahmt. Bergleute, einst die Aristokratie der Arbeiterklasse, leben nun von Sozialhilfe und Spenden. Viele müssen Kredite aufnehmen. Bergarbeiterkinder werden von der kostenlosen Schulspeisung ausgeschlossen. Doch dann im Juni 1984 glauben die Kumpels, Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Every single member of my union is here. Every single member is on strike. And every trade unionist who's here supporting us.
In Orgreave nahe Sheffield befindet sich eine der größten Kokereien Großbritanniens. Hier wird Kohle zu Koks verarbeitet, der wiederum in die Stahlwerke gebracht wird. Sollte es den Bergleuten gelingen, diese Transporte zu unterbinden, wäre die metallverarbeitende Industrie des Landes binnen weniger Wochen erledigt. Das rechnet jedenfalls ein Artikel in der Financial Times im Mai 1984 haarklein vor. Ziel ist eine Massenblockade der Zufahrtsstraßen und der Ortschaft Orgreave am 18. Juni 1984. Bereits Wochen vorher hatte es dort immer wieder kleinere Scharmützel gegeben. Die Polizei ist also vorbereitet. Bald sollen die Bergarbeiter auf schmerzliche Weise erfahren, wie gründlich. Alles beginnt ganz harmlos, erzählt Jim Tierney.
We arrive there and normally.
Monatelang hatte die Polizei unsere Busse gestoppt. Kehrt um, ihr könnt nicht durch. Aber an diesem Tag war es merkwürdigerweise anders. Sie haben uns den Weg gezeigt, regelrecht geführt, um so schnell wie möglich in die Stadt zu kommen. Was beängstigend war, wir waren vielleicht 5.000 oder 7.000. Die Polizei war aber mehr als doppelt so stark.
Die Polizei dirigiert die Ankommenden auf ein riesiges Feld. Eine Zufahrtsstraße trennt dieses Areal von den Reihenhäusern der Kokereiarbeiter. Es ist ein sonniger Tag, die Stimmung ist friedlich. Bergarbeiter bilden Fußballmannschaften, die gegeneinander spielen. Einigen fällt auf, dass vereinzelt berittene Polizei zu sehen ist, ebenso Schäferhunde, die an langen Leinen geführt werden. Als die letzten Bergleute eingetroffen sind, riegelt die Polizei das Feld ab. Die Soziologin Barbara Jackson gründete 2012 die Orgreave Truth and Justice Campaign mit, eine Initiative zur Aufklärung der damaligen Polizeiübergriffe. Sie hat den Ablauf dieses Tages recherchiert.
Die Miners hatten zu diesem Zeitpunkt nicht erkannt, dass das eine Falle war. Sie wurden geradezu auf dieses Feld eskortiert, aber das war von drei Seiten umstellt. Überall Polizisten, ein Riesenaufgebot. Die Bergarbeiter kamen überhaupt nicht zum Blockieren. Sie versuchten ein paar Mal, die Polizei zurückzudrängen, aber das war unbedeutend.
Als der letzte Lastwagen die Kokerei von Orgreave nachmittags verlässt, ist es den 7000 Kumpels nicht gelungen, die massiven Polizeiketten zu durchbrechen und auch nur einen einzigen Laster zu stoppen. Die Bergleute wollen sich enttäuscht auf den Rückweg nach Hause machen. Doch die Polizei hat noch einiges vor an diesem Tag. Was nun geschieht, geht als die Schlacht von Orgreave in die britische Sozialgeschichte ein. Urplötzlich schlagen die Polizisten mit ihren Knüppeln auf ihre langen Schilde und rücken von der Straßenseite gegen die völlig überraschten Bergleute vor. Dann, auf ein kurzes Kommando des Einsatzleiters, öffnet sich die Phalanx einen Spalt. Als aus ihm berittene Polizisten wie bei einer Kavallerieattacke mitten unter die Bergleute galoppieren, bricht selbst unter den erfahrensten von ihnen Panik aus. Schwerverletzte wälzen sich am Boden, andere versuchen durch den angrenzenden Wald zu entkommen. Doch von dort kommt ebenfalls berittene Polizei und scharfe Hunde, die zubeißen. Die unbewaffneten Bergarbeiter wehren sich so gut es geht, doch sie haben keine Chance. Aus dem Schutz der Phalanx brechen immer wieder die sogenannten Riot Squads hervor. Einheiten von zwei oder drei Polizisten mit kurzen Schlagstöcken, die sich ein Opfer aussuchen, es brutal zusammenschlagen und hinter die Polizeikette schleifen. Die berittene Polizei treibt die Bergleute durch die gesamte Stadt, drischt auf sie ein. Unter den Verletzten ist auch Gewerkschaftschef Arthur Scargill.
Ich kann mich nur daran erinnern, dass der Bastard mir mit dem Knüppel eins über den Schädel gegeben hat. Dann hat er mir noch einen mit dem Schild verpasst.
In den Medien ist ausschließlich von gewalttätigen Bergleuten die Rede. Eine besonders unrühmliche Rolle spielt dabei die BBC. Sie zeigt nur Bilder, die um sich schlagende Streikende zeigen. Die polizeiliche Prügelorgie wird nicht erwähnt. Auch nicht, dass mehr als 100 Bergleute zum Teil schwer verletzt sind. Gemeldet wird dagegen, dass 96 von ihnen wegen Teilnahme an einem Aufstand verhaftet wurden. Darauf steht in Großbritannien lebenslängliche Haft. Der Strafprozess gegen sie in Sheffield 1985 ist allerdings ein Schuss in den Ofen, sagt Barbara Jackson.
Die Geschworenen haben sich fast kaputt gelacht. So widersprüchlich waren die Zeugenaussagen der Polizei. Eine Rechtsanwältin befragte einen Polizisten aus Liverpool, der angeblich alles Mögliche an dem Tag gesehen hatte und bezeugen konnte. Es stellte sich heraus, dass der niemals in seinem Leben auch nur zum Kaffeetrinken in Orgreave gewesen war. The grass so green, the rank and file and the navy blue. Die Schlacht von Orgreave wurde auch von der Rockgruppe Dire Straits besungen. Sie markiert den Beginn der Niederlage der Bergarbeiter. Mit der missglückten Blockade der Kokereien hat die NUM ihre letzte Trumpfkarte ausgespielt und darüber hinaus unfreiwillig gezeigt, dass sie bei weitem nicht mehr so schlagkräftig ist wie noch vor Jahren. March forward in town. Außerdem hat sich in Nottingham eine Konkurrenzgewerkschaft zur NUM gegründet, die auf Kuschelkurs mit der Regierung geht. Jetzt bleibt nur noch die Hoffnung auf Unterstützung aus anderen Industriezweigen. Doch die Miners werden durch die Rhetorik regierungstreuer Medien kriminalisiert und mit den Terroristen der IAA gleichgesetzt, was den Rest der Gewerkschaftsbewegung dazu bringt, sich immer häufiger von der NUM zu distanzieren. Die Konservativen präsentieren sich als Hüter der Demokratie, die einem Umsturzversuch von links entgegentreten. In einem Fernsehinterview bezeichnet die Premierministerin die Streikenden gar als den Feind im eigenen Land. Für den Ex-Miner Paul Simons ist das ein Ehrentitel.
Ja, ich bin stolz darauf, ein Feind all dessen zu sein, was diese Frau repräsentiert. Wofür wir standen, das waren die guten Dinge in diesem Land. Zusammenhalt.
füreinander da sein, ehrenamtliche Arbeit in Schulen und Krankenhäusern, dafür sorgen, dass junge Menschen eine vernünftige Ausbildung bekommen. Stimmt, nach den Maßstäben des zügellosen Kapitalismus, des entfesselten freien Marktes, waren wir mit Sicherheit der Feind. Aber nochmal, darauf bin ich stolz.
Trotz der immensen internationalen Solidarität, die den Bergleuten entgegengebracht wird, den vielen Geld- und Sachspenden. Im Spätsommer 1984 muss sich die NUM eingestehen, dass ihr Streik keine nennenswerte Wirkung zeigt. Unter den Bergarbeitern macht sich Streikmüdigkeit breit. Vor allem, als im September sowohl die Labour-Partei als auch der Nationale Gewerkschaftskongress auf Distanz zur NUM gehen. Arthur Scargill setzt weiterhin auf die Zeitkarte. Doch die sticht nicht mehr. Die Streikfront bröckelt endgültig, als das National Coal Board finanzielle Anreize für Rückkehrer anbietet. Zu Jahresbeginn 1985 ist nur noch die Hälfte der NUM-Mitglieder im Ausstand. Von nun an gibt es nur noch Rückzugsgefechte, bis der Streik am 3. März 1985 für beendet erklärt wird. 6 Milliarden Pfund hat sich der britische Staat 1984 die Zerschlagung der NUM kosten lassen. Zu Beginn des 21. Jahrhunderts spielen die britischen Gewerkschaften keine nennenswerte Rolle mehr. Von ehemals 170 Kohlebergwerken existieren heute nur noch 12. Die National Union of Mine Workers hatte 1984 annähernd 200.000 Mitglieder. Heute sind es noch 4.000. Arthur Scargill ist im Jahr 2014 Vorsitzender einer ultralinken Splitterpartei. Er gibt keine Interviews. Ebenso wenig wie die derzeitige Führung der NUM, die immer noch in der nordenglischen Kleinstadt Barnsley amtiert, in einer völlig verarmten Region. Gesiegt hat der Neoliberalismus. Im Laufe der Thatcher-Regierung, die bis 1990 dauert, werden die britischen Staatsbetriebe nacheinander privatisiert. Unter ihnen British Petroleum, die BP, sowie die britische Telekom, Rolls-Royce und 1993 schließlich die staatlichen Eisenbahnen. Doch die nehmen heute mehr staatliche Subventionen in Anspruch als je zuvor.
Der Streik britischer Bergleute 1984 und der Aufstieg des Neoliberalismus. So viel von Kontext für heute. Sie hörten eine Sendung von Michael Reitz.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.